Ich lese uns zwei Verse aus dem Hebräerbrief, in Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Es heißt dort: Weil wir Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn Gottes ein Mensch wie wir, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er uns Menschen befreit, die wir durch unsere Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Ich lese es noch einmal, weil es sehr kompakt geschrieben ist. Weil wir Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn Gottes ein Mensch wie wir, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er uns Menschen befreit, die wir durch unsere Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Angst vor dem Tod. Ich war in den letzten Wochen, glaube ich, so oft wie nie zuvor in meinem Leben auf dem Friedhof gewesen. So viele Beerdigungen, so viele Trauerfeiern. Und doch, so oft ich auch auf dem Friedhöfen war, so wenig kann ich mich daran gewöhnen, dass Menschen sterben müssen und dass das Ende eines Menschen sein soll, wenn er dann an diesem Tag begraben wird. An den Tod kann und will ich mich nicht gewöhnen. Und ich hoffe, dass auch wir uns nicht mit dem Tod einfach abfinden wollen. Sicherlich, bei den Beerdigungen lese ich nicht immer, aber oft Psalm 90. Und wer den im Ohr hat, der weiß, dass es da Zeilen gibt, die sagen: Unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und man könnte das fast so lesen, als ob das nun, das ist so das Normale. 70, 80 Jahre. Auch die meisten, die da beerdigt werden, sind etwa in dieser Altersspanne, viele sogar über 80 Jahre. Und man könnte sagen, nun, sie haben ihr Leben gelebt. Und das ist nun mal so das, was dem Menschen an Lebenszeit gegeben ist, 70, 80 Jahre. Und auch wenn man Psalm 90 einmal genauer liest, vielleicht ist heute einmal Gelegenheit dazu, zu Hause einmal Psalm 90 zu lesen, dann wird sehr deutlich gesagt, dass diese 70, 80 Jahre, das ist nicht großzügige Berechnung Gottes, dass er sagt, 70, 80 Jahre, da kannst du alles hineinpacken, da kannst du dein Leben leben, sondern diese 70, 80 Jahre sind uns zugemessen im Zorn Gottes, weil der Zorn Gottes so sehr auf uns lastet. Es gibt noch eine andere Zahl in der Bibel. Da ist davon die Rede, dass 120 Jahre das Maximum, die Obergrenze unseres Lebens sein soll. Gott hat das ausgesprochen nach der Sintflut. Da hat er das Leben des Menschen begrenzt, eben auf diese 120 Jahre. 120 Jahre sind genug. Ich habe einmal interessehalber im Guinness-Buch der Rekorde nachgeschaut. Und in der Tat scheint das so eine Grenze zu sein, der wir auch bei aller guten Ernährung und guter Pflege und Medizin, diese 120 Jahre werden wohl auch heute nicht überschritten. Aber auch diese 120 Jahre sind, ich sagte es bereits, eine Grenze, die Gott zieht. Warum zieht Gott die Grenze? Und da muss man nun genau hinschauen. Es ist nicht so, dass Gott sagt, das ist genug. 120 Jahre ist wirklich die oberste Grenze. Darüber hinaus braucht kein Mensch länger zu leben. Der Gott der Bibel ist ein Gott des Lebens. Gott möchte, dass wir grenzenlos leben. Gott möchte auch den Tod aus unserem Leben verbannen. Das ist das, was ich auch immer wieder an den Gräbern für mich selbst denke und manches Mal auch so verkünde. Der Tod ist eine Realität, an die wir uns nie und nimmer gewöhnen dürfen. Der Tod soll nicht sein. Von Anfang an war das jedenfalls nicht Gottes Plan. Diese Grenze mit den 120 Jahren, die hat Gott erst gezogen, als er gesehen hat, wozu der Mensch in der Lage ist. Schon die ersten Seiten der Bibel zeigen, dass der Mensch Grenzen überschreitet. Und da ist nur eine einzige Grenze, die Gott gegeben hat, vorgegeben hat. Und das ist schlicht und einfach die Grenze zwischen Mensch und Gott. Und diese Grenze hat er dokumentiert durch einen Baum in diesem Garten des Heils, im Paradiesesgarten. Und diese Grenze bestand darin, dass Gott sagt, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dieses Wissen um Gut und Böse, das Gott allein sich vorbehalten hatte, dieser Baum ist tabu für den Menschen. Aber genau diese Grenze reizt den Menschen und die Schlange, der Teufel, verführt. Keinesfalls wirst du sterben, sagt der Teufel in Gestalt der Schlange, keinesfalls wirst du sterben, sondern du wirst sein wie Gott. Alles wissen wie Gott. Und das reizt den Menschen, wie Gott zu sein. Das ist seine Sünde. Das ist seine Grenzüberschreitung. Und auf diese Grenzüberschreitung hin, daraufhin erst reagiert Gott damit, dass er den Menschen verbannt aus diesem Garten des Heils. Und in diesem Garten, so kann man auch nachlesen, stand auch dieser andere Baum des Lebens, von dem Gott sagt, nun sollen sie nicht noch nach den Früchten dieses Baums greifen, damit sie nicht ewig leben wie wir. Das ist die Grenze, die der Mensch überschritten hat, die Grenze vom Mensch zu Gott. Und darum zieht Gott die Grenze und sagt, 120 Jahre sind genug. 120 Jahre mehr wäre von Schaden. Der Mensch ist nun von der Sünde beherrscht. Und indem er den Menschen begrenzt, begrenzt er die Sünde. Darum geht es Gott, die Sünde zu begrenzen. Und weil er die Sünde nicht anders begrenzen kann, begrenzt er unser Leben. Und so kann man es auch in Psalm 90 lesen. Es ist der Zorn Gottes, der auf dem Leben lastet, weil der Mensch die Grenze zu Gott überschritten hat. Wie gehen wir damit um? Ist uns das vor Augen, dass wir sterbliche Menschen sind, weil wir Menschen sind, die eine Grenze übertreten, immer wieder übertreten, weil wir sein wollen wie Gott? Wie geht unsere Gesellschaft damit um, dass wir sterbliche Menschen sind? Meine Sichtweise ist die, dass ich auf der einen Seite sehe, unsere Gesellschaft, wenn sie sich damit beschäftigt, dass wir immer länger leben, dann ist es die Sorge um die Rente, die die Menschen beschäftigt. Das ist die Frage, die einem beim Älterwerden drückt, vielleicht sogar bedrückt. Aber um das Sterben selbst, um den Tod selbst, geht es nicht in den gesellschaftlichen Diskussionen. Ich kenne einen Film, der heißt »Der Tod steht dir gut«. Da wird mit Satire auf den Tod reagiert. Der Film handelt von zwei Frauen, die um einen Mann buhlen. Und dann kommen sie an ein Lebenselixier, sind zur Unsterblichkeit verdammt. Und in ihrem Wettstreit um den Mann verletzen sie sich, nehmen Schaden. Und das ist nun ganz wörtlich zu nehmen, verbeulen, haben Löcher, müssen geflickt werden von einem Schönheitschirurgen, aber sehen am Ende ziemlich verwahrlost aus. Das lange Leben hat seine Spuren an ihrem Körper hinterlassen. Da wird der Tod zur Satire. Der Tod steht dir gut, nicht ernst genommen. Und natürlich, das gibt es auch, und das erlebe ich auch an mir selber, dass der Tod ja doch so in weiter Ferne gerückt ist. Und selbst bei alten Menschen erlebe ich das immer wieder im Gespräch, dass noch so viel geplant ist, noch so viel erlebt werden soll. Der Tod scheint in weiter Ferne zu sein. Und mir geht das ganz besonders so als Mann Anfang 40. Da rechnet man kurz und sagt, naja, das ist die Mitte des Lebens. Noch viele Jahre liegen vor dir. Wir haben den Tod verdrängt. Aber mit dem verdrängten Tod ist noch etwas anderes passiert. Davon redet auch der Psalm 90. Wer nämlich den Tod nicht ernst nimmt, der nimmt auch das Leben nicht ernst. Der ist eigentlich so wie die Kinder, von denen die Psychologen sagen, dass sie in Allmachtsfantasien aufwachsen und Unsterblichkeitsfantasien. Manchmal wird das im Spiel ausgelebt. Da schießt man sich gegenseitig nieder, aber natürlich, man ist unverwundbar und unsterblich. Kann es sein, dass auch wir so leben wie die Kinder und meinen, wir seien unsterblich, uns betrifft das nicht? Psalm 90 sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Aber vielleicht wollen wir uns damit nicht beschäftigen, weil wir keinen Ausweg sehen. Und wer nicht um Jesus weiß, wer nicht um Karfreitag weiß, was bleibt ihm? Dem bleiben eben die 70, 80 Jahre, dem bleibt vielleicht die Medizin, die Hoffnung darauf, dass die Medizin unser Leben verlängern kann. Oder er muss hineinpacken in diese 70, 80 Jahre alles, was das Leben zu bieten hat. Manchmal verzweifelt. Ich bin in dieser Woche einem Mann begegnet, ja, der so alt war wie ich. Und eigentlich hatte dieser Mann alles, was man sich wünschen kann. Ein wunderschönes Haus. Er war glücklich verheiratet. Und doch fiel mir auf, so in der ersten Begegnung, dieser Mann war unglücklich. Irgendetwas bedrückte ihn. Und wir kamen ins Gespräch und dann sprach er davon, dass er und seine Frau kinderlos geblieben sind. Und das hat ihn in eine tiefe Krise geführt, denn er hatte seinen ursprünglichen Beruf aufgegeben, dann, weil er sagte, wofür arbeite ich 12 Stunden am Tag? Wofür all die Mühe? Wofür lohnt sich das mit meinem Leben? Dann ist doch alles aus. Ich habe keine Kinder. Für wen soll ich mich abmühen? Und in diesem Mann habe ich das so gespürt, ja, wenn alles sich so auf das Leben konzentriert, ja, dann macht sich Ratlosigkeit und Verzweiflung breit. Wofür das alles? Wenn dieses Leben alles sein soll, dann herrscht Verzweiflung. Wenn man das an sich heranlässt und nicht verdrängt, so wie es natürlich viele tun. Jesus weiß, dass es nicht darum geht, einfach nur unser Leben zu verlängern. Dann wäre Jesus Arzt geworden. Vielleicht der beste Arzt, der unser Leben hätte verlängern können. Und dann hätten wir die 120 spielend erreicht. Jesus ist auch kein Entertainer geworden, der gesagt hätte, man muss einfach die Zeit, die uns zur Verfügung steht, so verbringen, dass man nicht an das bittere Ende denkt. Man muss fröhlich leben. Jesus ist weder Arzt noch Entertainer geworden. Jesus hat nur einen Weg gekannt, den Weg ans Kreuz, den Weg, um dem Tod die Macht zu nehmen, den Widersacher, den Feind allen Lebens, den Teufel. Jesus sagt, mein Leben ist das Lösegeld. Ich setze als der Richter mein Leben ein. Ich selber als Richter lasse mich verurteilen. Ich selber opfere mein Leben. Die Schuld nehme ich auf mich. Wen kann der Teufel noch anklagen? Wen kann die alte Schlange noch verklagen, wenn der Richter selbst den Tod, die Strafe auf sich nimmt. Gott hat nur ein Ziel mit uns Menschen. Gott hat nur ein Ziel, dass wir wieder in seine Nähe gelangen. Das ist sein eines Ziel. Es geht ihm nicht darum, unser Leben besonders herrlich und glücklich zu machen. Es geht ihm nicht darum, dass wir ein langes, sattes Leben haben. Es geht ihm allein darum, dass wir wieder in seiner Nähe leben, so wie er es von Anfang an geplant hat. Und darum ist das Kreuz solch ein Baum geworden, ein Baum des Lebens, wie er schon im Garten Eden stand. Jetzt haben wir wieder freien Zugang. Jetzt können wir an diesen Lebensbaum, das Kreuz, gehen und können das Leben ergreifen. Nur dort am Kreuz ist der, der dem Tod auch unseres Lebens die Macht nehmen kann. Um es salopper zu sagen, am Kreuz, da findet eine Umtauschaktion statt. Was habe ich zu verlieren? Ein Leben, das sowieso begrenzt ist, weil es ein Leben ist, das unter der Macht der Sünde gelebt wird. Was habe ich schon zu verlieren? Nichts. Jim Elliot, der Missionar, der früh verstarb als junger Mann, der hat einmal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann. Ich kann mein Leben, mein sterbliches Leben, an diesen Jesus verlieren. Ich kann ans Kreuz kommen. Ich kann hier und heute sagen, Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Es ist das Leben, das sowieso vom Tod gezeichnet ist. Und dann darf ich gewinnen, mit Jesus gewinnen, was ich nie mehr verlieren kann, ewiges Leben. So, solch eine Umtauschaktion hat der Mann ergriffen, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Einer, der es verdient hatte. Sein Leben war verwirkt, aber sein Leben war noch auf andere Weise verwirkt. Er war zum Verbrecher geworden. Er musste für die Schuld selber bezahlen und so hing er neben Jesus am Kreuz. Aber er erkennt in Jesus die Chance seines Lebens. Was hatte er zu verlieren? Nichts mehr viel. Was hatte er zu gewinnen? Alles. Denk an mich. Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Lukas 23, 42. Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Dieser Verbrecher hat gewusst, dieser Jesus hat den Tod überwunden. Dieser Jesus denkt an uns und denkt auch an mich, kennt unsere Namen. Wir können es diesem Verbrecher gleich tun. Wir können ganz einfach und schlicht sprechen: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus wird uns nicht vergessen. Jesus wird auch unseren Tod besiegen und uns ewiges Leben in der Nähe Gottes schenken, so wie es von Anfang an von Gott gedacht war.